Eine Inflation von über 55%, geschlossene Basare in Teheran und Menschen, die trotz drohender Gewalt der Milizen auf die Straßen gehen. Seit dem plötzlichen Einbruch der Devisenkurse Ende Dezember erlebt der Iran eine neue, gewaltige Welle des Protests. Während das Regime mit Internetabschaltungen und Repression reagiert, wächst der internationale Druck, nicht zuletzt durch deutliche Drohungen aus dem Weißen Haus unter Donald Trump. Was unterscheidet diesen Aufschrei der Menschen von früheren Protesten und steht das System der Mullahs nun tatsächlich an einem Wendepunkt? Dazu begrüße ich Laleh Haji Mohammad Wali. Sie ist in den 1980er Jahren vor dem islamischen Regime nach Deutschland geflohen und engagiert sich hier heute politisch. Guten Tag.
Guten Tag.
Die aktuellen Proteste, die haben vor wenigen Tagen begonnen, Ende Dezember, nach einem plötzlichen Einbruch der Devisenkurse. War jetzt dieser wirtschaftliche Schock der Funke, der das Fass zum Überlaufen brachte, oder gab es da für uns von außen weniger bekannte Faktoren, die ebenfalls mitgespielt haben?
Es ist tatsächlich so, dass im Westen sehr viel geschwiegen wird, sehr viel nicht berichtet wird, und von daher bin ich Ihnen natürlich sehr dankbar, dass Sie diese Punkte aufgreifen. Was wir machen können für die Menschen im Iran ist, ihr Leiden weiter zu erzählen, ihre Stimme nicht verstummen zu lassen. Das gibt ihnen Hoffnung und die nötige Kraft, die sie brauchen, um zu kämpfen. Aufstände gab es schon immer wieder, die sind schon immer blutig niedergeschlagen worden. Es ist ungesehen geblieben, was wirklich sehr bedauerlich ist. Jetzt ist es halt so, dass der Prinz Pahlavi sich auch stark gemacht hat, sich eine Basis geschaffen hat, mit vielen Ländern in Kontakt getreten ist, in Verhandlungen getreten ist und Aufrufe gemacht hat, was den Leuten auch den Mut gibt, nochmal lauter zu werden, mehr sich zu zeigen und mehr zu wagen. Was diesmal diese Aufstände meiner Meinung nach stärkt, ist, dass viele Militärs auch ihr Gesicht offen zeigen, Videobotschaften schicken und zum Zusammenhalt aufrufen und gegen die Mullahs aufrufen. Das ist halt ein deutlicher Unterschied, was ich natürlich auch sehr begrüße.
Und wie sieht allgemein die Reaktion des Regimes auf diesen offenen Widerstand aus? Sie haben bereits gesagt, es gab ja schon immer so Protestbewegungen. Alle paar Jahre ist etwas aufgeflammt. Unterscheidet sich die Reaktion des Regimes dieses Mal von früheren Fällen?
Meiner persönlichen Meinung nach nicht. Also ich bin 86, wie Sie schon erwähnt haben, nach Deutschland gekommen. Selbst da habe ich sehr viele blutige Aufstände auf den Straßen erlebt. Das Regime hat schon immer mit roher Gewalt reagiert. Die haben Menschen wirklich auf der Straße regelrecht abgeschlachtet. Also das ist keine Metapher, sondern es ist eine Tatsache. Ich habe als Kind schon so viel Blut gesehen. Sowas sollte ein Kind halt wirklich nicht sehen. Die sind damals schon einfach auf die Straßen gekommen mit Vans, die Basijis, die Handlanger der islamischen Regierung, mit Eisenketten in der Hand und haben einfach auf die Leute losgeprügelt, um Angst zu schüren. Also von daher hat sich das jetzt vielleicht nicht viel geändert. Wie gesagt, meine Wahrnehmung ist, dass im Westen das Ganze endlich auch mal debattiert wird. Das hätte man vor 47 Jahren vielleicht auch schon machen können. Das hätte sehr vielen Menschen das Leben gerettet, sehr viel Leid erspart und ja, sehr viel zum Frieden für diese Welt hat auch beigetragen.
Wenn nun alle paar Jahre solche Protestwellen aufflammen und dann wieder vereben und alles beim Alten ist, dann ist der Verdacht natürlich naheliegend. Nun gut, jetzt kommt es für ein paar Tage zum Widerstand, danach ist alles wie immer. Haben Sie den Eindruck als Beobachterin von außen, dass wir hier eine dauerhafte Existenzkrise des Systems beobachten, die allenfalls auch in etwas anderes münden könnte?
Ja, meine Hoffnung ist natürlich, auch wenn ich Herrn Trump nicht sonderlich ehre, dass er diesmal wirklich dem Prinzen hilft und dem Volk halt hilft. Und meine große Bewunderung persönlich hat Herr Netanyahu, weil er immer den Iran an den Rücken gestärkt hat, bei ihnen ist, mit ihnen ist und ihnen auch Hoffnung gibt. Also das ist halt auch ein Unterschied, was ich sehe, dass die Leute denken, okay, wir bekommen vom Ausland halt auch Unterstützung. Sie müssen sich vorstellen, diese ganze Waffen, die die Basiji benutzen, alle Ausrüstung, die sie haben, das haben sie ja nicht selbst kreiert oder selbst hergestellt. Irgendwo muss es ja auch herkommen. Von daher habe ich schon die Hoffnung, dass es diesmal einen Wandel gibt. Die Frage ist, zu welchem Preis?
Sie haben Donald Trump erwähnt. Der US-Präsident droht ja offen mit Einmischung, falls das Regime friedliche Demonstranten töten sollte. Wie sieht das aus? Hilft diese Art Rhetorik den Menschen vor Ort? Gibt das den nötigen Druck? Oder hat das Regime jetzt sogar noch mehr einen Vorwand, den Protest als vom Ausland gesteuert zu diffamieren?
Also das Regime hat noch nie einen Vorwand gebraucht. Die schlachten Iraner ab, weil sie einfach können, weil sie wollen. Natürlich, es gibt einen Wandel. Sie können sich vielleicht erinnern, als der Rasemi damals, Iraner sagen, getrumpt worden ist, gab es sehr viele Botschaften in Form von Graffiti an den Wänden, in denen man Trump gedankt hat. Das macht für das Volk einen Riesenunterschied. Das ist was Gutes, das stärkt ihnen den Rücken. Das Regime macht, was es schon immer gemacht hat. Es gibt die Sippenhaft. Warum viele Leute zwischendurch aufhören, ist, weil halt die Familien auch unglaublich unter Druck geraten, weil die Familien verhaftet werden und gefoltert werden. Diesmal ist es aber so, dass die Menschen sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir hungern in einem wahnsinnig reichen Land. Wir haben keine Zukunftsperspektiven. Wir haben gar keine Lust, Kinder zu bekommen, dieses Land reinzusetzen. Wir wollen auf die Straße, das muss enden oder unser Leben endet. Es reicht den Leuten, die können nicht mehr, die wollen nicht mehr. Das ist vielleicht dann auch ein Unterschied.
Sie haben bereits Reza Pahlavi erwähnt, den ältesten Sohn des einstigen Schahs von Persien, der im Exil lebt in den USA und dessen Namen man sehr oft gehört hat bei den Demonstrationen. Wie ist jetzt das zu bewerten? Wollen die Leute wieder die Monarchie alten Zuschnitts oder ist das mehr ein Hilfeschrei nach einfach einem anderen Staat?
Sie wollen ihn unbedingt haben. Es gibt sehr viele Videos aus dem Iran, wo Jugendliche sagen, dass sie endlich erkannt haben, was deren Eltern oder ihre Großeltern damals nicht erkannt hatten, als es die Revolution im Iran gab. Es gibt eine große Verehrung. Die Leute haben jetzt erst verstanden, was der Vater, also Shah Reza Pahlavi, versucht hat, für Iran zu machen. Er hat wirklich sein Leben im Dienste seines Volkes gestellt. Er hat versucht, Iran zu einer wirtschaftlichen Macht aufzustellen. Er hat sehr viele Investitionen auch im Ausland getätigt, um den Iranern eine bessere Zukunft zu bieten. Darüber wird halt überhaupt nicht gesprochen. Diese Verehrung für den Prinzen ist immens. Die Menschen, die nennen Farah Pahlavi die Mutter, nennen Shah den Vater und schreien jeden Tag, dass Pahlavi zurückkehren soll. Dass sie niemals das mit ihm machen, was unsere Eltern gemacht haben, zum Beispiel meine Eltern, als es die Revolution gab, 1979. Sie wollen Pahlavi, sie wollen nicht einfach, dass er das Volk rettet, sie wollen, dass er das Land regiert.
Die Verehrung eines großen Abwesenden ist ja auch nicht unbedingt ungefährlich. Man weiß ja dann, wenn man später geboren ist, relativ wenig, wie war es früher. Haben Sie denn klare Hinweise darauf, dass eben dieser Prinz das Land dann wirklich in eine bessere Richtung bringen würde oder droht einfach eine andere Form des Regimes?
Der Prinz ist ja von einem Mann erzogen worden, der immer gesagt hat, ich lebe, um meinem Volk zu dienen. Er hat nicht gelebt, um seinem Volk zu beherrschen, sondern er hat gelebt, um seinem Volk zu dienen. Er ist ja dementsprechend ja auch damals im Iran ausgebildet worden. Dafür gibt es ja auch Nachweise, welchen Werdegang hinter sich hat und wie er erzogen worden ist. Er will auch nichts anderes, als die Menschen zu retten. Er hat ja auch oft in seinen Botschaften, Videobotschaften gesagt, lasst uns doch einfach das Land befreien. Lasst uns doch einfach eine Basis schaffen. Ich möchte nicht der Herrscher werden. Ich möchte nicht der König werden. Das wollte sein Vater ja auch nicht. Sein Vater hat ja auch immer gesagt, am liebsten wäre mir eine Demokratie und ich dürfte mich als Präsident zur Wahl stellen. Und genau das will der Sohn auch. Und ja, er wird das Volk retten. Ich habe das Gefühl, er hat schon immer für diesen Moment gelebt. Wo nicht drüber gesprochen wird, ist, wie ich erwähnt habe, die Investitionen, die Shah im Ausland getätigt hat. Er hat in Deutschland Volkswagen investiert, er hat in Frankreich investiert, in Schweiz, in Amerika. Er hat, als er geflohen ist, erst ein Interview, was er gegeben hat, gesagt, hätte das Volk mir 3 Jahre noch Zeit gegeben, hätten sie gesehen, wie die Erträge zurück in Land fließen. Es war ja nicht nur eine islamische Revolution. Ich habe das Gefühl, dass da viel mehr dahinter gesteckt hat. Wo sind diese Investitionen geblieben, diese Gelder vom Iran? Niemand hat sie zurückbezahlt. Die Erträge sind nicht mehr zurückbezahlt worden. Sie müssen sich auch vorstellen, es gab ja auch die Weiße Revolution, als der Schah gesagt hat, die Bauern, die sollen das Land, die sie beackern, auch besitzen. Und er hat viele Bauern die Länder, auf die sie gearbeitet haben, überschrieben, was natürlich für großen Unmut durch Großgrundbesitzer gesorgt hat und auch viele Heilige damals, wie man sie genannt hat, weil die gesehen haben, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Also diese Revolution war viel mehr als eine islamische Revolution, es war auch eine wirtschaftliche Revolution. Ich habe das Gefühl, man wollte einfach nicht zulassen, dass Iran wirtschaftlich so stabil und stark wird. Man sieht jetzt, jahrelang haben die Mullahs das Erdöl unterm Weltpreis verkauft. Seien Sie mir nicht böse, das ist dem Westen auch zugute gekommen. Und ja, der Prinz, der kämpft für sein Volk und er wird für eine bessere Zukunft sorgen. Und wenn das Volk ihn nicht mehr haben will, genauso wie sein Vater, er ist gegangen, hat gesagt, ich möchte noch nicht einmal, dass bei einem Iraner wegen mir die Nase blutet, geschweige denn, dass auf die geschossen wird. Und genauso ist auch sein Sohn.
Sie haben bereits einzelne Militärs erwähnt, die sich mit dem Gesicht gegen das Regime gestellt haben. Trotzdem hat man den Eindruck, die iranische Staatsführung verfügt über einen sehr loyalen Sicherheitsapparat. Was müsste denn passieren, ganz konkret, damit dieser Apparat Risse bekommt?
Also Risse hat es schon bekommen. Es gab ja zum Beispiel auch zwei Basijis, die im Metro in Teheran ganz offen die alte iranische Flagge gezeigt haben und sich solidarisch gegenüber dem Prinzen erklärt haben. Nochmal, denken Sie dran, dass jeder, der sein Gesicht zeigt, dass er auch das Leben seiner ganzen Familie in Gefahr bringt. Dass sie verhaftet und gefoltert werden, dass sie enteignet werden. Nach der Sache mit Mahsa Amini sind viele Mädchen auf die Straße gegangen, um sich für Mahsa Amini stark zu machen, um ihre Stimme nicht verstummen zu lassen. Es gab ein Mädchen, Nikasha Kerami, ich habe die Berichterstattung der Mutter übersetzt. Sie ist auch zu dieser Demonstration gegangen. Sie war, glaube ich, 17 Jahre alt. Man hat sie am gleichen Abend getötet. Und man hat danach die Mutter, die Geschwister der Mutter verhaftet. Man hat sie gezwungen auszusagen, dass sie Selbstmord begangen hat, dass die Basijis das Kind nicht umgebracht haben. Die sind gefoltert worden. Und so versucht man die Leute halt einfach stumm zu stellen. Und wenn ein Militärangehöriger sein Gesicht offen zeigt, gehen sie davon aus, dass er schon nicht mehr lebt und dass seine Familie dann halt auch in Haft genommen worden ist. Dass es einen Riss bekommt, es muss dann mehr Unterstützung vom Ausland geben und die Hoffnung von Menschen. Dann bekommt es auch den Riss, den wir brauchen.
Stichwort Unterstützung von außen als Deutsch-Iranerin, die hier politisch aktiv ist. Was erwarten Sie von der Bundesregierung und auch von der EU? Reichen Sanktionen aus oder muss es mehr sein?
Sanktionen haben noch nie ausgereicht. Die Mullahs, die haben alle ein geheimes Leben im Ausland, in Kanada, in Amerika, in Deutschland. Ist größte und wichtigste schiitische Zentrum in Hamburg, die Blaue Moschee, die mal beobachtet wird, die mal nicht beobachtet wird. Irgendwann mal ist sie geschlossen worden. Da sind die Mullahs einfach ein Haus weitergezogen. Die iranische Regierung hat vor Jahren den Chefmullah in Hamburg postiert. Was erwarte ich von der Politik? Die Frau Baerbock hatte als Beraterin einen Adnan Tabatabai, dessen Vater Khomeini damals in den Iran zurückgebracht hat, auf dem Thron. Bei dem ist es sogar rausgekommen, das war in den Medien, dass er dem iranischen Regime huldigt, dass er den Mullahs huldigt. Und er hat als Berater für die Frau Baerbock, während sie Außenministerin war, gearbeitet. Bei dem letzten Bericht, was ich gelesen habe, hat dieser Herr angeblich 6 Millionen Euro als Beraterhonorar vom deutschen Steuerzahler bekommen, dafür, dass er dem Mullah-Regime hier huldigt. Ja, was erwarte ich denn von der deutschen Politik, dass sie vielleicht einfach mit so etwas aufhören? Dass sie aufhören, im Geheimen vielleicht Geschäfte mit den Mullahs zu machen und alles totzuschweigen? Das erwarte ich von der Politik.
Zu Gast zur aktuellen Lage im Iran war Laleh Haji Mohammad Wali. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit.